Hi, das ist Rasenball, Red Bull und der moderne Fußball. Ein Podcast von Andan und MDR. Ich bin Katharina Reckers. Dies hier ist die zweite von 5 Folgen. Wenn ihr die erste noch nicht gehört habt, dann fangt doch da an. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Und jetzt geht's los. Es ist Mitte August 2019, kurz vor 18 Uhr. Gleich wird das Spiel angepfiffen, auf das die Fans des 1. FC Union Berlin Jahrzehnte gewartet haben. Es ist eines der wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte. Das erste Spiel in der ersten Bundesliga jemals. Im Stadion an der Alten Försterei stehen 20.000 Union-Fans. Schulter an Schulter, wie sie in ihrer Hymne schon besingen. Jeder einzelne Platz ist ausverkauft. Das ganze Stadion ist rot-weiß, als der Stadionsprecher den Rasen betritt.
Da ist also der Tag, auf den wir uns so gefreut haben, den wir so lange hingearbeitet haben, für den wir so lange gekämpft haben. Wir sind in der Bundesliga und Union!
Es ist ein Tag aufgeladen mit Bedeutung und Pathos.
Das sind natürlich so Momente, wo du dann sagst, boah. Also da.
Das ist Dirk Zeminski, Zimi genannt. Auch er ist Unioner, seit er 11 Jahre alt war. Hat sein Blut für Union gespendet und Geld gesammelt, als der Verein am Boden lag.
Wir sind vierte Liga abgestiegen. Wir haben gegen Sicke Stahl-Fino und Mutter Eberswalde und so ein Zeug gespielt, wo du gesagt hast, hast du nie gedacht, dass du das mal erleben musst. Und plötzlich ist alles anders.
Dieser Tag in der Alten Försterei, der ist Genugtuung. Belohnung für Jahre des Existenzkampfes.
Wenn man so an die Zeiten denkt, hier gerade als Union die Lizenz verweigert haben, wo, ja, wie gesagt, Union keiner mehr haben wollte, wurde dann so eigentlich zumindest in der Tasche den Mittelfinger streckst und sagst, siehste, und wir sind doch da.
Jetzt also Bundesliga. Vor Anpfiff werden Fotos verstorbener Fans gezeigt, darüber der Schriftzug endlich dabei. Als der Stadionsprecher die ZuschauerInnen-Zahlen verkündet, zählt er die verstorbenen Fans mit.
Und ja, von daher, weil ich meinem Bruder irgendwie sagt, auch vor inzwischen 19 Jahre verloren habe, war das natürlich für mich auch ein mega emotionaler Moment. Also,
der war auch Unioner.
Ja, ja, war auch Unioner. Und so wie mir jetzt gerade so ein bisschen die Tränchen kommen, waren die natürlich da.
Nicht nur für Dirk Zeminski ein emotionaler Tag, auch für die Spieler ist dieser Bundesliga-Nachmittag wichtiger als viele zuvor.
Am ersten Spieltag diese Euphorie von der letzten Saison, von der Aufstiegssaison mitnehmen wolltest. Wo du
das ist Felix Groß. Zu diesem Zeitpunkt knapp 4 Jahre Spieler bei Union Berlin.
Wo du dich einfach nur drauf freuen wolltest, dieses erste Bundesligaspiel für diesen Verein unbedingt zu machen. Wo alles drumherum eigentlich egal war, nur dieses erste Bundesligaspiel zählt. Und,
die Mannschaft ist nervös, der Verein und die Fans sowieso. Die Spieler wissen, gerade an so einem wichtigen Tag, dem ersten Spieltag in der Bundesliga, brauchen sie die Fans.
Wir brauchen eure Stimmung von Anfang an. Wir wollen euch von Anfang an hören, die Bedeutung des Spiels. Wir brauchen da alles, das ist so besonders.
Vor dem Spiel, die Alte Försterei bebt, vor Anspannung und Vorfreude. Alles ist angerichtet.
Der erste Bundesligaspieltag in der Geschichte von Union Berlin. Das Problem war, das erste Spiel war gegen RB Leipzig.
Das erste Spiel, ausgerechnet gegen RB Leipzig.
Viele haben gesagt, boah, den ersten Bundesliga-Gegner und dann ausgerechnet RB Leipzig, warum denn diese Scheiße?
Dann, wenige Minuten vor dem Anpfiff, der Stadionsprecher steht auf dem Rasen, um die Aufstellung vorzulesen. Doch stattdessen zieht er einen Brief hervor, von den Ultras. Den liest er vor.
Wir werden am Sonntag einen so wichtigen Tag für den 1. FC Union Berlin das tun, was wir immer getan haben. Haltung bewahren. Jeder Einzelne in diesem Stadion, jeder Einzelne, der hier ist heute, und dem Mitgliederstärke, Fannähe, Mitbestimmung und Fußball wirklich wichtig ist, ist eingeladen, lautstark zu schweigen, 15 Minuten lang. Wir müssen es auch genau.
Bei diesem wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte schweigen die Fans die ersten 15 Minuten lang. Pünktlich zusammen mit dem Anpfiff ist es still bei den Union-Fans. Nach 15 Minuten ertönt dann der Countdown. Die Fans sind zurück. Union ist in der ersten Liga angekommen. Zusammen mit der unverhohlenen Abneigung gegen RB Leipzig. Nur warum eigentlich? Warum hassen so viele Fußballfans so inbrünstig RB Leipzig? Also so richtig, richtig inbrünstig. Ich bin Katharina Reckers.
Und ich bin Patrick Stegemann.
Das ist Rasenball. Red Bull und der moderne Fußball. Ein Podcast von Andan und MDR. Folge 2, der Lamborghini.
Was? Ich?
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 Ich denn? Was?
Ich suche den David. Kennt ihr den David?
Ja, na klar. Der in der Loge muss man kriegen. Hier bei Club 33 oben der Treppe hoch. Da muss da findest du.
Wir sind in Salzburg. Und ich bin auf der Suche nach einem David.
Hallo David.
Alles gut?
Ja, sehr gut.
Ich treffe David Rettenbacher in einem kleinen Fußballstadion. Hinter der Tribüne direkt die Alpen.
Wie schön das hier ist.
Ja, bist du?
Ultra krass.
Bist du welche?
David Rettenbacher, Trainingsjacke, Jeans, Cap, ist...
Ich bin 42 geworden. Unglaublich. Ist wirklich unglaublich.
Er ist 42 Jahre alt, sieht aber tatsächlich jünger aus. Wenn in einem Film ein Fußballfan besetzt werden sollte, genauso sieht Rettenbacher aus. Wirklich. An diesem Samstag ist ein U7-Turnier. Deswegen hört man auch im Hintergrund immer wieder Kinderstimmen.
Ja, gehen wir runter, oder? In die Katakomben, schauen wir uns.
David und ich gehen in die Katakomben des Stadions.
Das riecht wie in der Turnhalle früher hier. Ja.
Hinter uns hängt eine riesige Fotowand, auf der die Highlights aus der Fußballgeschichte von Davids Herzensverein abgebildet sind. Austria Salzburg.
Ein paar Fotos. Das sind ein paar alte Sachen. Das ist, also ob du ihn erkennst, Oliver Bierhoff. Der hat in der Saison, was war das, 90, 91 bei der Austria gespielt.
Hätte ich nicht erkannt.
Neben dem Foto von Oliver Bierhoff im Austria-Trikot ein Schwarz-Weiß-Bild. Ein Typ, der einen Seitfallzieher macht. Er liegt in der Luft, Arme und Beine gestreckt, sein linker Fuß knallt gegen den Ball, seine Augen verfolgen ihn. Das Bild zeigt Hans Kranke, der 1988 ein legendäres Seitfallzieher-Tor macht. Es ist der Moment, der Davids Leben verändert. Der kleine David mit seinem Vater bei seinem allerersten Stadionbesuch.
Wir sind gerade ins Stadion gekommen, nach 90 Sekunden fällt das Tor, das ganze Stadion flippt völlig aus. Ja, da kannst du nur schockverliebt sein, das war einfach Schicksal. Im Herbst 1988.
Also warst du so ein kleiner?
Ja, ich war 7. Das war mein erstes Spiel und ja, es war Schicksal.
Ab diesem Tag ist die Austria in Davids Leben, in guten wie in schlechten Zeiten. Ein richtiger Fußballfan eben. Die 90er Jahre, als Davids Fantum täglich wächst, das sind goldene Jahre für die Austria. Salzburg wird dreimal Meister, spielt 1994 im UEFA-Cup-Finale, sogar gegen Inter Mailand. Der Erfolg hält nicht ewig. Falsche Entscheidungen, Missmanagement, bisschen Unglück kommt auch dazu. Plötzlich läuft nichts mehr so richtig zusammen.
Wir waren damals in der ersten Liga eher abstiegsgefährdet wie sonst was, haben finanzielle Probleme gehabt.
Die Fans sind verzweifelt. Doch dann kommt plötzlich eine Nachricht, die Hoffnung macht.
Es dürfte im April, Mai 2005 hat sich das schön langsam ein bisschen angekündigt. Okay, Red Bull will da jetzt wirklich bei der Austria einsteigen.
David und die anderen Fans erhoffen sich Rettung von Red Bull.
Okay, geil. Ein neuer Hauptsponsor, sogar ein Salzburger Unternehmen, finanziell relativ potent. Die erste Reaktion war, ja cool, jetzt geht's wieder bergauf.
Sie haben viel Geld, eine Faszination für Sport, sind in Österreich ansässig, in Salzburg sogar. Es passt irgendwie. Selbst der Vereinsname, den könnte der neue Sponsor ändern. Ist nicht so ungewöhnlich in Österreich. Die Austria hieß auch schon Wüstenrot Austria, davor aber auch schon mal Casino oder besonders neckisch gern Groß Austria. Aber bei allen Namenswechseln, in der Kurve, bei den Fans blieb der Club die Austria in lila-weiß. Also, die Erleichterung und Freude über die mögliche Rettung ist zunächst riesig.
Naja, es hat dann schon langsam ein bisschen begonnen, sind ein bisschen Gerüchte aufgekommen. Ja, und von, keine Ahnung, ein Hubschrauberpilot von Mateschitz, der hat irgendwem gesagt, die Dressen sind rot und so. Und das okay.
In der Stadt wird wild spekuliert. Was will Mateschitz mit dem Verein?
Und der Punkt, wo es dann wirklich klar war, war, als die Dressen für die neue Saison präsentiert wurden. Es war da im Hangar 7, hier ganz in der Nähe.
Im Mateschitz Privatmuseum quasi.
Genau, genau. Und wurden die Dressen präsentiert und die waren halt rot-weiß und auswärts war blau-gelb, glaube ich. Ob da was, klar.
Red Bull verändert die Dressen, also die Trikots, die Farben des Vereins. Austria ist nicht mehr lila, sondern rot, wie die Bullen auf der Red Bull-Dose. Der Verein heißt fortan nicht mehr Austria, sondern Red Bull. Mateschitz persönlich ruft die Stunde Null aus. Alles neu in Salzburg. Red Bull teilt mit, und wir paraphrasieren das nicht, das ist ein neuer Club. Es gibt keine Tradition, es gibt keine Geschichte, es gibt kein Archiv. Die Fans sind richtig sauer und protestieren beim nächsten Testspiel.
Noch 19 Minuten und 33 Sekunden, weil das halt unser Gründungsjahr ist, das haben wir symbolisch immer ein bisschen gespielt, sind aufs Feld gegangen, friedlich, wie gesagt, das war Dorfplatz, haben uns mit 40, 50 Leuten dort hingesetzt für Spielunterbrechung gesorgt. Da hat aber, haben die dann eine Gangart verschärft.
Die Gangart verschärft. Die örtliche Zeitung, die Salzburger Nachrichten, die schreiben damals, der Kulturkampf wird Bürgerkrieg. Und in diesem Kulturkampf, wahlweise Bürgerkrieg, da schlägt Red Bull zurück. Nach Protesten der Fans verschärfen sie die Regeln.
Also ob da war es dann zu Testspielen oder Bundesligaspielen verboten, mit violetter Kleidung ins Stadion zu gehen.
Violett-weiße Kleidung, seit Jahrzehnten die Farben der Fans, die ist fortan im Stadion verboten. Den Protest der Fanszene versucht Red Bull zu unterdrücken.
Ja, irgendwann war es dann so weit, dass alle, die über Fanclubs der aktiven Fanszene Dauerkarten bestellt haben, dass die alle gesperrt wurden, haben alle Stadionverbot gehabt.
Alle aktiven Fans?
Alle aktiven Fans, die über die Fanclubs die Dauerkarten gekauft haben. Und waren halt auch so kuriose Fälle dabei, wie vom sehr guten Freund von mir, den hat seine Mutter geschenkt. Daher war sie auf der Liste. Die war 30 Jahre nicht im Stadion, hat ein Stadionverbot bekommen.
Red Bull spricht später von einem Fehler, will nochmal auf die Fans zugehen. Sie machen einen Vorschlag.
Wenn euch die Farben so wichtig sind, dann können wir gerne anbieten, dass der Tormann in violetten Stutzen spielt.
Wirklich?
Und ja, das war das letzte Angebot.
Das bringt das Fass für David und viele andere Fans zum Überlaufen. Ab hier gibt es für die Austria-Fans kein Zurück mehr.
Und ja, das war dann der Zeitpunkt, wo wir gewusst haben, okay, das war's jetzt, das macht keinen Sinn. Sind dann noch zum darauffolgenden Bundesligaspiel gegen Austria Wien gegangen. Das war im September 2005.
Es ist das letzte Austria-Spiel, das David und viele andere Fans jemals besuchen werden. Sie stehen geschlossen in der Austria-Fankurve, also die jetzt Red Bull-Kurve heißt. In der 72. Minute vermummen sie sich mit lila Schals. Sie wählen die 72. Minute für ihre Aktion, weil die Austria in diesem Jahr 72 Jahre alt wird. Oder geworden wäre. Die Fans hängen ein Transparent auf. Auf dem steht, die Austria wird euch alle überleben. Dann zünden sie massenweise Schwarzes und lila Pyro. Die Polizei rückt an und die Fans verlassen das Stadion. Für immer.
Es war schon ein bisschen so, wie wenn dein bester Freund stirbt. Wenn es den Verein in der Form von heute auf morgen nicht mehr gibt. Ja, sowas vergisst man natürlich auch nicht und verzeiht man auch nicht so leicht.
Und so kommt Red Bull im Fußball und in Österreich an. Schon vor dem Bundesligaspiel gibt der Verein eine Pressemeldung heraus. In der steht, Sowas hat Österreich noch nie gesehen. Und das stimmt. Vor dem Stadion sind Stelzenläufer. Es gibt Schminkstände für Kinder. Es ist voll mit Menschen. Ein paar von ihnen tragen sogar schon rot-weiße Trikots. Die Musik im Stadion ist laut und schrill. Das Spiel soll 90 Minuten auf der Leinwand gezeigt und vom Stadionsprecher kommentiert werden. Und dann, kurz vor Anpfiff, durch das geöffnete Stadiondach fliegt ein Fallschirmspringer und landet im Mittelkreis. Der Typ ist nicht zufällig im Stadion gelandet. Es ist Felix Baumgartner, damals noch unbekannt. Mittlerweile eines der Red Bull-Gesichter. Man kennt ihn, weil er mal aus dem Weltall von 39.000 Metern zurück auf die Erde gesprungen ist. Schneller als der Schall.
That moment is not about breaking records anymore. That moment, it's all about survival.
Was that him breaking them?
Yeah. That was our goal. I wanted to be the first human outside of an aircraft breaking the sound barrier.
Dieser Sprung findet einige Jahre nach der Landung im Salzburger Red Bull Stadion statt. Er zeigt aber ganz gut, wie das Unternehmen Red Bull funktioniert. Schätzungsweise 50 Millionen Euro soll der Sprung aus der Stratosphäre gekostet haben. Viel Geld. Für ein paar Minuten Fun. Aber die ganze Welt schaut zu. Millionen. Und sie alle sehen nicht nur einen Fallschirmspringer, wie er aus dem Weltall springt. Sie alle sehen Red Bull. Überall. Auf der Kapsel, von der Baumgartner springt, auf Baumgartners Anzug. Zeitungen sprechen vom Red Bull-Sprung. Und diese Omnipräsenz, die ist richtig viel Geld wert. Expertinnen schätzen, ca. 6 Milliarden an Werbewert hat dieser Sprung gebracht.
Und so läuft's von Anfang an. Jahre zuvor, als Mateschitz nicht viel mehr hat als die Idee, noch vor der Gründung, da bemüht er sich bereits um Sportler, die sein neues Produkt bewerben werden.
Und irgendwann zwischen den Trainings hinter der Box ist ein schlanker, großer Mann vor mir gestanden und hat gesagt, er möchte sich gern vorstellen. Sein Name ist Dietrich Mateschitz. Er ist ein riesengroßer Fan von mir.
Gerhard Berger, die erste Werbefigur von Red Bull überhaupt. Der ist damals Formel-1-Fahrer, später mal Konkurrent von Michael Schumacher. Mateschitz möchte von Berger, dass er für das Getränk wirbt. Berger ist nicht abgeneigt, aber...
Ja, wie heißt die Firma? Und er sagt, den Namen gibt es noch nicht. Es gibt die Firma nicht, es gibt den Namen nicht. Es gibt nur das Rezept eines Produktes.
Die beiden vereinbaren per Handschlag. Sollte es das Produkt geben, wird der Formel-1-Fahrer Berger dafür werben. Für 100.000 Schilling. Sind umgerechnet aber nur so 7.000 Euro.
Einige Monate später, nicht Tage, Monate später, habe ich einen Anruf gekriegt. Ja, er hat jetzt die Firma. Dann sage ich, aha. Ja, die Firma heißt Red Bull. Und was macht die? Ja, die macht einen Energy Drink. Ja, sage ich, dann legen wir los.
Sie legen los.
Dann machen wir das so.
Und Berger erweist sich als gute Werbefigur. Hält bei Fernsehauftritten die Dose in der Hand, gewinnt Formel-1-Rennen mit Red Bull-Logo auf dem Helm. Jahre später wird Mateschitz sogar sein eigenes Formel-1-Team aufbauen. Und die Rennstrecke, wo Mateschitz Berger zum ersten Mal traf, die heißt heute Red Bull Ring. Mateschitz erfindet eine Marke mit einer ziemlich genialen Idee. Ein relativ günstig herzustellendes Getränk, das potenziell hohe Gewinnmargen abwirft. Dadurch viel Geld für Marketing. Das nutzt er, um Red Bull von krassen Sportlern promoten zu lassen. Je schneller und extremer, desto besser.
Und die Extremsportler waren ja zum Teil auch günstig und haben natürlich auch ein Image abgegeben.
Mateschitz will nicht nur irgendwo sein Logo draufkleben. Er will die volle Kontrolle. Sportler, die denken wie er. Teams, die funktionieren, wie er Red Bull sieht. Am Limit. Extrem. So erfindet Mateschitz das Sportmarketing neu und macht Red Bull in 20 Jahren richtig groß.
Und irgendwann hat er gesagt, Gerd, ich glaube, ich mache jetzt Fußball.
Mateschitz beginnt mit dem Fußball vor seiner Haustür, in Salzburg, indem er Austria Salzburg kauft. Aber seine Ambitionen, das wird schnell klar, reichen viel weiter. Nur wenige Monate später expandiert er nach New York. 2006, von einem Tag auf den anderen, kauft Mateschitz die New York Metro Stars.
At that moment I thought would be impossible to rebrand a team in 45 days.
Das Team heißt jetzt New York Red Bulls. Neue Farben, neuer Name, große Ambition. Und kaum Widerstand. Die Saisoneröffnung von Red Bull New York, groß. Richtig groß.
Opening day for the Red Bulls, it was awesome. We had Shakira, Rihanna, Wyclef.
Shakira, Rihanna, Wyclef von den Fugees, sogar Pelé war da. Selbst für amerikanische Verhältnisse ein Mega-Event. In New York geht das Red Bull-Rezept ziemlich gut auf. Aber Mateschitz will mehr. Einen dritten Verein. Und das am besten in Deutschland.
Und diese Suche führt ihn auch zu einem Club, dem es damals gar nicht gut geht. St. Pauli. Hamburger Kiezclub, damals aber dritte Liga und akut insolvenzgefährdet. St. Pauli legt zu jener Zeit das Retter-T-Shirt auf. Die Erlöse sollen den Verein, klar, retten. Ich erinnere mich daran, dass meine ganze Familie so ein Shirt hatte. Bei Familie Reckers wird viel mit Fußballshirts gearbeitet. Obwohl niemand St. Pauli-Fan ist. Mein Vater und mein großer Bruder hatten Retter auf ihrem Shirt stehen. Meine Mama und ich Retterin. Und mein kleiner Bruder Retterchen. St. Pauli übersteht die Krise zunächst. Auch dank all der RetterInnen. Aber die Lage, sportlich und wirtschaftlich, ist immer noch sehr schwierig.
Nur weil ich versuche, andere Menschen...
Das ist Oke Göttlich, heute Präsident von St. Pauli. Ich erreiche ihn telefonisch, deswegen ist die Verbindung so ein bisschen wackelig. Er ist gerade im Urlaub, als wir telefonieren.
Oh, Sie sind im Urlaub, machen es trotzdem. Das ist wahnsinnig nett.
Sehr gerne. Lassen Sie uns loslegen, ich freue mich.
Oke Göttlich ist seit 2014 Präsident. Als es dem Verein richtig schlecht geht, steht er noch als Fan in der Kurve.
Und habe dann meine Liebe zum FC St. Pauli seit 30 Jahren auch zu meinem inzwischen Hauptberuf gemacht. Das ist eine wunderbare Sache.
Also 2006. Mateschitz fragt damals bei mehreren Traditionsvereinen, möglichst hochklassig. In der zweiten Liga klopft er bei 1860 München und Fortuna Düsseldorf an. Und in der dritten Liga bei St. Pauli. Eine große Stadt, eine beliebte Marke, ein Verein in Not. Könnte klappen.
Also man muss ja mal ganz offen sagen, und das ist ja auch kein Geheimnis, es ist erstmal eine große Firma. So eine große Firma, die Interesse hat, in den Fußball zu gehen. Das war früher üblich, das über Sponsorships zu machen. Und es gibt kreative Ideen, die RB natürlich auch eingenommen hat. Sind Sie noch da?
Wie gesagt, die Verbindung ist ein bisschen wackelig. Jedenfalls, Mateschitz bringt viel Geld, eine Vision und ein Versprechen mit. Erfolgreicher Fußball. Die Verantwortlichen in Hamburg hören sich den Vorschlag erstmal an.
Selbstverständlich gibt es aller mögliche Anfragen, ob nun im Profifußball oder auch bei anderen Organisationen, über spinnerte oder auch mal positive Ideen, die man erstmal in einem ruhigen Raum erstmal miteinander bespricht und eben auf Machbarkeit überprüft.
St. Pauli und Red Bull setzen sich zusammen. Mateschitz eröffnet seine Pläne, legt dar, wie St. Pauli Teil des Red Bull-Imperiums werden soll. Und am Ende entscheidet St. Pauli.
Also wir tun auch einiges für Geld, nach wie vor nicht alles.
St. Pauli und die anderen Profivereine lehnen Red Bulls Angebot 2006 ab. Und 3 Jahre dauert es, da gibt es ein Lebenszeichen von Red Bull im deutschen Fußball. Viel kleiner als gedacht und heute fast vergessen. Aber im Frühjahr 2009, da entscheidet Mario Gomez, der Nationalstürmer, ein Bundesligaspiel für den VfB Stuttgart. Er gewinnt damals gegen Jürgen Klopps BVB 2:1. Das Tor, so richtige Gomez-Manier.
Mario Gomez macht die Bude!
Und dann der Jubel. Er öffnet eine imaginäre Dose, nimmt zum Schein einen Schluck und setzt mit seinen Armen zu Flügelschlägen an. Zeitungen und Fußballsendungen spekulieren, ob der DFB gegen Gomez Ermittlungen einleitet. Wegen unerlaubter Werbung. Denn ein Torjubel als Werbung, das wäre verboten. Grob unsportlich. Aber egal. Einige Tage reden alle über Red Bull. Wegen des kreativen Torjubels. Werbemission geglückt. Offiziell heißt es damals, habe Gomez keinen Vertrag mit dem Getränkehersteller. Der Jubel, purer Zufall. Der DFB entscheidet daher, keine Strafe für Gomez und keine Strafe für Red Bull. Ende der Geschichte. Obwohl, seit 2022 ist Mario Gomez technischer Leiter Fußball. Bei Red Bull.
Ein Werbetorjubel. Das ist ganz witzig, aber das ist natürlich nicht das, was Red Bull und Mateschitz wirklich wollen. Der große Plan bleibt, ein eigener Verein. Am besten in Deutschland, Fußballkernland. Und so langsam wird Mateschitz ungeduldig. Also, wenn kein bestehender Verein will,
dann ging es jetzt nur darum, startet man mit einer Neugründung in der, ich glaube in Sachsen ist es die 11. Liga oder die 13. Liga.
Michael Kölmel, der Leipziger Stadionbesitzer. Dann eben unten anfangen, ganz unten, in Sachsens Kreisklasse. Das Problem für Mateschitz? Red Bull steht für höher, schneller, weiter. Der neue Verein müsste 13 Mal in Folge aufsteigen, um in der höchsten Liga zu spielen. 13 Jahre bis zur höchsten Liga, wenn alles gut geht. Das dauert zu lang.
Und da gab es die Möglichkeit, hochzutauschen bis in die 5. Liga. Und da haben wir auch einen Verein gefunden.
Und zwar in der Kleinstadt Markranstädt. Kölmel bringt sich zunächst selbst als Sponsor ins Gespräch.
Zufall. Da haben die gesagt, wir suchen noch einen Sponsor. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das. Feste Zusage. Unter der Bedingung, wenn ich einen Sponsor finde oder einen Investor, der sehr, sehr viel mehr gibt, wie jetzt die 300.000, über die wir jetzt reden, dann treten alle Vorstände zurück und das Spielrecht geht an den Sponsor.
Kölmel trickst Mateschitz rein, könnte man sagen.
Allerdings machen wir aus dem Verein was ganz anderes, wenn ich jemand finde. Ich wusste ja, dass da jemand schon in Not war, weil das war schon im Mai. Die nächste Saison fing ja schon fast an.
Mateschitz tut etwas, das es vor ihm im deutschen Fußball so noch nicht gab. Er bietet dem Fünftligisten SSV Markranstädt Geld an. Für deren Verhältnisse viel Geld. Und dafür bekommt er die Startlizenz der ersten Männermannschaft. Die heißen ab sofort einfach RB Leipzig. Easy, haben wir ja schon in der ersten Folge gehört. Markranstädt hat jetzt Geld, um es in die Mannschaft zu investieren. Um beispielsweise mit der zweiten Männermannschaft wieder höher aufzusteigen. Und Red Bull hat eine Mannschaft in der 5. Liga. 9 Aufstiege höher, als wenn sie ganz regulär ganz unten angefangen hätten. Red Bull kauft quasi die Fußballmannschaft von Markranstädt inklusive deren Ligaplatz und gründet einen eigenen Verein.
Bedingungen haben wir natürlich schon. Wir wollen die Vereinsfarben bestimmen. Wir wollen, solange wir das Geld geben, wollen wir auch bestimmen, was jetzt entschieden wird. Und der Verein soll Red Bull Leipzig heißen.
Kleines Problem. In Deutschland ist fast alles davon verboten. Vereine dürfen nicht wie Unternehmen heißen, dürfen nicht deren Logos übernehmen. Und überhaupt, Unternehmen dürfen eigentlich gar keine ganzen Vereine besitzen. Vereine, so will es das deutsche Recht, so will es der DFB, werden von ihren Mitgliedern gesteuert. 50+1 heißt diese Regel in Deutschland. Im Grunde einfach. KapitalgeberInnen dürfen in Fußballvereine einsteigen. Aber sie dürfen nicht die Stimmenmehrheit haben. Die bleibt beim Verein. 50+1 eben. Die Mitglieder sollen mitbestimmen dürfen. Auch deswegen hatten andere Profivereine ja bereits abgesagt. Aber Mateschitz will es unbedingt. Red Bull reicht im Mai 2009 die Unterlagen beim zuständigen Fußballverband ein. 5. Liga, dafür ist der Sächsische Landesverband zuständig.
Ja, und der Sächsische Fußballverband, der war ja froh, wenn überhaupt irgendwas passiert, weil die hat es immer persönlich auch mitgenommen, wenn über das Stadion so gelästert wurde.
Der Sächsische Landesverband, wer will es ihm verübeln, sehnt sich nach blühenden Landschaften, nach Profifußball. Und Mateschitz, der verspricht genau das. Nur die Regeln, die sind hier in Sachsen eigentlich die gleichen wie überall. Kein Unternehmen darf einen Club besitzen und ihm sein Branding aufdrücken. Jedenfalls nicht in Namen und Logo. Aber Mateschitz weiß sich da schnell zu helfen. Red Bull ändert sein eigenes Logo minimal ab. Was bleibt, sind 2 rote Bullen, die aufeinander zurasen. Nicht mehr, wie im Firmenlogo, vor einer großen gelben Sonne, sondern vor einer großen gelben Sonne und einem kleinen Ball. Und dann, wichtig, die Sache mit dem Namen.
Man muss halt dann einen Namen finden, der nicht allzu abwegig ist, wo die Initialen RB sind. Und dann entstand Rasenballsport. Rasenballsport Leipzig.
Sie ändern Red Bull Leipzig in RB Leipzig ab. Denn das RB, sagen sie, das steht ab jetzt für Rasenballsport. Ein Fantasiewort. In einem Gespräch mit Perry Bräutigam, damals schon Trainer bei RB, habe ich ihn mal gefragt, was das eigentlich heißen soll.
Wo du doch Repräsentant bist, was ist eigentlich Rasenball? Frage ich mich schon die ganze Zeit.
Das sind clevere Leute, die das gemacht haben.
Aber was soll das heißen? Was ist das?
Wir sind clevere Leute. Rasenball mit dem Kürzel RB bei Seele, wo wir hingehören.
Na gut.
Da unten ist normalerweise ein Rasen, dazu gehört ein Ball. Deswegen Rasenball.
Clevere Leute. RBs Logo und Namen sind gerade so viel angepasst, dass RB damit durchkommt. Der Sächsische Fußballverband wird so zum Geburtshelfer von RB. Nicht aus Versehen, nicht weil der große Konzern den Verband überrumpelt hätte.
Das kam ja natürlich sehr entgegen, muss ich echt sagen, weil in Leipzig wunderbares Stadion stand und mehr oder weniger als Sportruine.
Klaus Reichenbach, damals Präsident des Sächsischen Landesverbandes. Heute ist er Rentner. Aber über 20 Jahre leitete er die Geschicke des sächsischen Fußballs. Und die Niederkunft von Red Bull, die kam ihm gerade recht. Sie
unterstützen diese Geschichte, egal ob da eben Reklame dahinter steht oder nicht.
Logo und Name hin oder her.
Und das Logo, ja, bei denen haben wir schon geschmunzelt, weil das Logo ist eben verdammt ähnlich. Ne? Aber okay, wir haben dann schmunzelnweise gesagt, scheißegal, das Ding wird jetzt so durchgezogen. Und RB Rasenball ist Rasenball. Was wollen wir rechtlich dagegen machen? Die hätten sich Rosen, was weiß ich jetzt, Ballerina nennen können oder sonst was. Es wäre dasselbe gewesen. Also.
Der Sächsische Fußballverband verfährt nach dem Motto, was soll schon schiefgehen? Die wollen ja nur spielen. Und das in Sachsen.
Da ist mir aller Traditionsfimmel und so weiter sowieso da nieder. Und da kann mir am Arsch vorbeigehen. Ich sag's mal so deutlich.
Am Ende ist RB Leipzig in der Welt und kann endlich anfangen, Fußball zu spielen.
Ja, und Fußball spielt RB Leipzig. Ganz guten Fußball tatsächlich. Nach dem Aufstieg in Lotte 2012, Rangnick kauft den gegnerischen Verteidiger und die Tore, ist RB endlich im Profifußball. Dritte Liga.
Der Moment der Erlösung. Ja, Leipzig spielt endlich dritte Liga. Und das muss erstmal raus.
Yeah! Mega geil. Das ist einfach wirklich nur geil.
Mega geil läuft es tatsächlich auch in der dritten Liga.
Noch geiler.
Leipzig wird direkt Zweiter und steigt auf in die zweite Liga. Sportlich ist das natürlich ein großer Erfolg. Zweite Liga in nur 5 Jahren.
Für RB gibt es nur ein klitzekleines Problem. Durch die Aufstiege ist Rasenballsport Leipzig mit seiner kreativen Namensgebung und dem Bullenlogo. RB Leipzig ist nun in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und da ist der Sächsische Fußballverband nicht mehr entscheidend, sondern die Deutsche Fußballliga. Und die muss erneut über Leipzigs Lizenz entscheiden.
Ich habe das damals von Beginn an anders bewertet und habe gesagt:
Das hier ist Andreas Rettig. Heute ist er Sportgeschäftsführer beim DFB. Ziemlich hohes Tier im deutschen Fußball. 2014, als Leipzig in die zweite Liga aufsteigt, da landen die Lizenzprüfungsunterlagen, sehr deutsches Wort, die Lizenzprüfungsunterlagen landen auf dem Tisch von Andreas Rettig. Der ist damals Chef der deutschen Fußballliga. Er entscheidet, wer in der ersten oder zweiten Liga antreten darf, wer die Regeln erfüllt. Egal ob Bayern München, Hansa Rostock oder eben RB Leipzig.
Und habe gesagt, nein, wir haben ein eigenes Prüfungsrecht. Wir haben das auch durch ein Gutachten nochmal untermauert, dass auch klar ist, dass zwar es derselbe Satzungstext ist, aber wir eine eigene Entscheidungskompetenz haben für die Bewertung dieses Falles.
RB sitzt ein bisschen in der Falle. Sie haben die Regeln bis dahin gedehnt, umlaufen, elegant ausgelegt. Und immer hat irgendjemand ein Auge zugedrückt. Oder zwei. Und jetzt sagt Andreas Rettig, ich gucke mir das nochmal ganz genau an.
Ich denke, dass RB alles getan hat, alles ausgeschöpft hat, was in ihren Möglichkeiten war, um die Satzungen zu umdribbeln.
Andreas Rettig ist Fußballfunktionär. Als wir mit ihm sprechen, hat er vor sich eine Menge Zettel liegen. Er hat sich vorbereitet auf das Gespräch. Er will nichts vergessen, kein Detail falsch erklären. Also von vorne. RB übernimmt 2009 die Spiellizenz in Markranstädt. Ein kleiner Verein, der damals in der 5. Liga spielt.
Jetzt nehmen Sie mal ein anderes Beispiel aus dem Frauenfußball jetzt, bei Borussia Dortmund, die jetzt gesagt haben, die hätten ja auch irgendwo sich einen Verein in Essen oder so kaufen können in anderen Abführungen und wären dann schon 2. Liga eingestiegen. Nein, aber Dortmund hat gesagt, wir fangen ganz, ganz unten an und müssen eben halt dann jedes Jahr Meister werden. Aber das ist eben halt der ehrlichere Weg. So einen Weg, den Leipzig begangen hat, können sie nur gehen, wenn sie sehr, sehr viel Geld einsetzen.
Als Rettig im März 2014 dann der Lizenzierungsantrag von RB Leipzig vorliegt, ist es für ihn eine klare Sache. Das, was RB Leipzig da probiert durchzukriegen, das geht so nicht. Logo, Name, Kontrolle des Unternehmens. Und plötzlich geht es um das, was viele als den Kern des deutschen Fußballs verstehen. Dass Vereine Mitglieder haben. Dass diese Mitglieder mitentscheiden. FC Bayern München hat 300.000 Mitglieder. Hertha BSC Berlin 44.000. Bei allem, was in Mitgliederversammlungen bestimmt wird, können diese Mitglieder mitentscheiden. Zum Beispiel bei der Wahl des Präsidenten. Beispiel Hertha BSC. Die haben auch einen Investor, jemand, der viel Geld gibt und sich Einfluss wünscht. Trotzdem wählen die Hertha-Mitglieder 2022 einen ehemaligen Ultra zum Präsidenten. Gegen den Widerstand des Aufsichtsrates und großer Teile des Vereins. Die Hertha-Fans haben sie überstimmt.
Und es gibt Ja-Stimmen für Kai Bernstein mit 1600. Ja!
Bei einer Mitgliederversammlung.
Mitgliederversammlung, das klingt schnell nach Vereinsmeierei und Kassenwart und riecht ein bisschen muffig. Aber diese Vereinsmeierei, das ist eben auch Demokratie. Die Möglichkeit, mitzubestimmen. Auch RB Leipzig ist ein Verein. Muss er sein. Und der hat 2014, als Rettig die Unterlagen prüft, genau 7 Mitglieder. 7. Das ist das vom Gesetz vorgeschriebene Minimum. Und eine Mitgliedschaft kostet 800 Euro. Und ob man dann wirklich Mitglied werden kann, das entscheidet Red Bull. Und so sind die 7 Mitglieder des Vereins alle Angestellte oder BeraterInnen von Red Bull. Bis dahin hat sich keiner daran gestört. Aber Andreas Rettig und die DFL sagen, Leute, so war das nicht gemeint mit dem Verein. Ihr müsst das ändern.
Wenn ich den damaligen Text noch vor Augen habe, dass wir gesagt haben, die Organe, also Vorstand, Aufsichtsrat, Ehrenrat, müssen zu Beginn der Spielzeit mit Personen besetzt werden, die nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zu Red Bull oder mit verbundenen Unternehmen stehen. So.
Und Red Bull ändert. Die direkten Red Bull-MitarbeiterInnen verlassen den Verein und...
Man hat Rechtsanwälte eingesetzt, die letztlich, ja, ich sag mal, direkt oder indirekt vielleicht auch mit Red Bull ihr Geld verdient haben, die wir aber nicht belangen konnten, weil so weit reicht unser Arm natürlich dann nicht.
Statt MitarbeiterInnen sind nun Anwälte die Mitglieder. Anwälte, die nicht bei RB arbeiten, aber schon für RB gearbeitet haben. Vorstandsvorsitzender wird ein damals relativ unbekannter Mann. Oliver Minzlaff. Er ist heute einer der Chefs des gesamten Red Bull-Unternehmens. Es gibt keine Regel, die diesen Fall, also Anwältinnen und nahestehenden Personen den Verein führen lassen, konkret verbietet.
Das heißt, RB Leipzig hat, wenn man so runterbricht, die hatten einfach gute Leute, die gesagt haben, guck mal, hier sind Schlupflöcher. Und die haben jedes Schlupfloch gefunden und genutzt.
Ja, Schlupflöcher, also auf die Idee, dass jemand einen Verein übernimmt, ja, und dann kein Mitglied mehr zulässt, auf so eine Idee ist ja niemand gekommen. Ja. Ja, und das gab es ja auch vorher nicht.
Die deutsche Fußballliga will wegen all dieser Ungereimtheiten RB die Lizenz für die zweite Liga verwehren. Doch für diesen Fall droht eine Klage von Red Bull.
RB hätte ja nicht gesagt, wenn sie so viele Jahre investiert haben, hätte ja nicht gesagt, okay, Herr Rettig, schade, dass Sie uns die Lizenz nicht geben, dann machen wir eben was anderes. Nee, die hätten dann weitergekämpft, rechtlich.
Die DFL zögert, fürchtet eine rechtliche Auseinandersetzung. Ein Rechtsstreit könnte lange dauern, sehr teuer werden und am Ende den ganzen deutschen Fußball durcheinanderwirbeln.
Vor Gericht und auf hoher See wissen sie nicht, wie es ausgeht.
Die deutsche Fußballliga knickt ein. Aus Angst, dass RB Leipzig einen möglichen Rechtsstreit gewinnt.
Es gibt so ein Meme, also ein Video eigentlich. Ein Parkhaus, der Kameraausschnitt zeigt die Schranke, Leute bezahlen ihr Ticket, Schranke geht auf, so funktioniert das halt. Und dann kommt ein Lamborghini, ein richtig fetter Sportwagen. Und der ist so sportlich und vor allem so flach, der fährt einfach unter der Schranke durch, ohne zu bezahlen. Ist das unfair, ungerecht, vielleicht sogar verboten? Vielleicht ja all das. Andererseits geht es im Fußball nicht eigentlich um was anderes. Besser und schneller zu werden, schönen Fußball zu spielen, etwas Neues zu schaffen, den Fußball zu verändern, indem man Sachen anders macht als andere. Und ja, wenn es sein muss und man es kann, so windschnittig sein, dass man an den Regeln vorbeisegelt. Oder drunter durchfährt.
RB steht für schnellen, aggressiven Fußball. Damit sind sie meistens auch ziemlich erfolgreich. Dafür hat Red Bull viel Geld investiert. Aber sie haben noch einen Vorteil, der oft übersehen wird. Sie sind neu im Game. Ein weißes Blatt Papier. Und deswegen können sie Sachen anders machen. Neu, modern. Und das machen sie. RB ist damit auch so etwas wie das Sinnbild des modernen Fußballs. Nur, was ist das eigentlich? Wie wurde der Fußball, was er heute ist?
Da seht ihr schon hier, das ist moderner Fußball da hinten. Gell? Da wird.
Klar.
Ja. Ich verstehe nichts von dem, was da steht, aber.
Nächste Woche bei Rasenball. Eine Führung durch den Ort, wo der Leipziger Fußball geplant wird. Das Leistungszentrum. Mit RB-Trainer Marco Rose.
Die machen gerade Yoga. Das ist Psychologe. Und die machen so ein Entspannungstraining. Ah, okay. Ja.
Einigen Spielern.
Du kannst nicht mehr so Fußball spielen, wie du 1990 vielleicht Fußball gespielt hast.
Und eine Begegnung mit einem Unternehmer, der in den 90er Jahren eine Idee hatte. Eine, die den Fußball erst zu dem Big Business gemacht hat, was es heute ist.
Wenn Sie sich jetzt angucken, welche Entwicklung das Ganze genommen hat, also sind Sie da zufrieden mit der Entwicklung der Champions League?
Ach, wissen Sie, da benutze ich mal eine Analogie. Haben Sie Kinder?
Rasenball ist eine Produktion von Andan und NDR. Host und Autoren sind Katharina Reckers und ich, Patrick Stegemann. Story-Editor Keschrau Beros, Producer Syrem Musial und Serafin Dinges. Redaktion Lorenzo Gavarini, Luisa Joa und Lisa Konzelmann. Technische Produktion und Sounddesign Yannick Werner mit Originalmusik von Tim Schwerter und Schlagzeug von Flo König. Herstellungsleitung Andan, Cinzia Friedländer. Executive Producers sind Keschrau Beros und ich, Patrick Stegemann. Projektleitung NDR liegt bei Olivia Gattermann. Redaktionelle Unterstützung kam von NDR Sport im Osten. Distribution MDR von Katja Arnold und Produktionsleitung MDR Steffen Thier. Danke an alle Gesprächspartnerinnen, auch jene, die nicht im Podcast zu hören sind.